Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, aber garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
Und Holger Klein. Unglaublich, wie lange wir uns nicht mehr gehört haben.
Ja, Entschuldigung, ich habe letztes Mal fürchterlich verkackt.
Du hast mich versetzt?
Ja, das ist noch nie passiert, ne?
Mir ist das auch so im Leben noch nie passiert. Also ich wurde noch tatsächlich nie versetzt. Das heißt,
typischerweise werde ich nicht versetzt.
Das war das erste Mal, wo ich versetzt. Typischerweise werde ich nicht versetzt und ich wurde von dir versetzt.
Und weißt du, das war für mich. Bist du nie versetzt worden?
Nein.
Das.
Ich meine, das beweist ja nur, wie wenig sozialen Kontakt ich habe. Von wem soll ich mich denn versetzen lassen? Sie kann sich vor Verehrern kaum retten. Ja, natürlich, ich habe ja keine. Also.
Okay. Nein, es tut mir wirklich sehr leid, aber es passiert mir äußerst selten, dass ich einen Termin ausmache und dann verpeile, den in den Kalender zu schreiben. Und dann war ich ausgerechnet nicht zu Hause, weil normalerweise bin ich um die Uhrzeit, wo wir aufnehmen, eigentlich immer noch irgendwie zu Hause.
Ja, natürlich. Und ich dachte mir so, hä, Holger, der ist doch professionell.
Der muss aber krank sein.
Ja, genau. Ich habe mir schon schlimme Szenarien ausgemalt, dass du irgendwie im Krankenhaus bist oder weiß der Geier was vor deiner abgebrannten Bude stehst.
Ja.
Aber ich muss sagen, also für mich war das ja eine interessante Erfahrung, weil das erste Mal versetzt werden, gell, da fragt man sich, wie geht's mir denn so damit? Mhm. Und ich muss sagen, ich war echt traurig. Das hat mich am meisten überrascht, dass mir da dran gelegen war, ja? Das hatte für mich eine Bedeutung. Ich wollte mit dir reden. Ich wollte mit dir Dinge besprechen, die mich bewegen. Ich wollte mit dir über die Gesellschaft sprechen, über Sachen, die uns alle was angehen. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, ich bin voll bis oben hin mit Sachen, die ich loswerden will.
Oh Gott.
Und jetzt fehlst du die Oberbirne, die ich immer zuquasseln kann mit allem, was mir am Herzen liegt, wo kein anderer sonst zuhört. Es ist so geil, das Geile an Podcast-Hörern ist, die hören dir einfach zu, weißt du? Die sagen nicht Hals Maul.
Genau.
Die drücken halt auf Stopp, aber du kriegst davon nichts.
Das kriegst du nicht mit. Genau. Niemand zieht zwischendurch sein Smartphone raus und guckt irgendwie Twitter
oder so. Ganz genau. Und das hat für mich einfach einen emotionalen Wert. Ja, das ist mir was wert. Das hat gefehlt in dieser Woche oder an diesem Tag. Das hat mich wirklich traurig gemacht.
Ja, es tut mir sehr leid und ich gelobe Besserung.
Ja,
alleine schon dadurch, dass wir diese Sendung jetzt aufzeichnen.
Perfekt. Aber weißt du, was ich jetzt echt schade finde? Ja jetzt Sommer. Es ist zwar nicht der echte Sommer, dieser Echsensommer, der irgendwie über 30 Grad hat und wo man dann so halt nackend nur rumlaufen kann. Also bei uns ist der Sommer relativ mild, aber was wir jetzt so lange schon hatten, seit 10 Jahren immer wieder, ist Dr. Sommer, Dr. Vrindheit. Ja, und an dieser Stelle sieht es zwar schlecht aus.
Aber
immerhin hat mir der Mathe-Pauker letztens gemailt.
Oh.
Und der Martin. Mhm. Und hat mich aufmerksam gemacht auf eine Doku, eine kurze dreiteilige Doku im ARD, kann man sich in der Mediathek anschauen, über die Bravo.
Ui.
Und da sind halt so FunkmoderatorInnen, weißt du, deren Namen ich nicht kenne, aber die kennt jeder so unter 30. Kennt man die?
Ich hab am Wochenende einen TikToker kennengelernt, der hat 3,5 Millionen Follower.
Alter.
Und ist der Sohn ist der Neffe meines besten Freundes. Und ich habe mich dann unendlich klein gefühlt.
Was?
3,5 Millionen Follower auf TikTok.
Das ist doch nur eine Zahl.
Ja, es ist nur eine Zahl, aber mein Freund erzählte dann auch so, kannst du nicht mit dem selbst durch irgendeine beschissene Kleinstadt gehen, ohne dass ständig Leute Selfies mit dem machen wollen und sowas.
Ach, so einer ist das.
Ja,
also den man auch.
Habe auch versucht, mich mit dem zu unterhalten, aber das war total erschütternd. Also diese Generation, oder zumindest er jetzt, muss man sagen, aber so, was wir hier benutzen, so an Technik, ne, so diese Sachen wie RSS-Feed, Podcatcher, so, das kennen die alles gar nicht mehr. Das habe ich nie gehört. Was ist, keine Ahnung. Dann habe ich versucht, ihm RSS zu erklären, aber so XML nie gehört. Das war sehr interessant, ja.
Ja, das ist halt jenseits
von Gut und Böse. 3,5 Millionen.
Also
falls du dich jemals schlecht fühlst, ich kenne einen, der hat 3,5 Millionen Follower auf TikTok.
Unglaublich.
Ich hab nicht mal TikTok.
nicht. Ich weiß noch nicht mal so genau, was das ist, ja. Also ich habe da mal reingeschaut, um zu schauen, was das denn so ist. Und ich habe halt im Vorfeld gehört, da kriegt man genau das zu sehen, was man sehen will. Und was zeigt man mir? Wie heißt das? Apocalypse Porn? Pornocalypse? Sachen stürzen ein, Tsunami-Wellen, also solche Videos habe ich dann bekommen, dachte, interessant, TikTok weiß, dass mich sowas erregt. Er weiß, dass ich so etwas gerne sehe oder dass ich da nicht weggucken kann, ja. Und als ich das gemerkt habe, habe ich es ganz schnell wieder deinstalliert, weil es mir einfach zu krass war.
Ja, ich habe mal gelesen, das merkt irgendwie, wie lange du zuguckst, und wenn du so einen Schwellwert überschreitest von so und so viel Sekunden, dann spielst dir davon mehr rein.
Ja, genau. Ja. Und wahrscheinlich war das Zufall. Die hätten mir das zeigen können oder irgendwie geile AfD-Reden oder halt irgendwelche anderen unfallartigen Sachen, wo die meisten Menschen halt nicht wegklicken können. Naja, aber der Martin hat mir eben diese Doku gezeigt mit diesen ganzen Moderatoren, die ich halt, mit denen ich nichts anzufangen weiß, aber es wurden dort Menschen interviewt, weißt du, wie das bei diesen Retro-Dokus immer ist, man holt dann die Helden von damals, in diesem Fall waren es halt Blümchen und Angelo Kelly.
Es ist immer jemand von den Kellys dabei, immer, immer ist jemand von der Kelly-Familie dabei.
Ich weiß niemanden, über dessen Kopf so fett Sellout steht, wie die Kellys. Mhm. Und Angelo Kelly hat wirklich die Frechheit, da zu sitzen, durch eine Bravo zu blättern und zu sagen, ja, in der Bravo waren alle fake. Eigentlich alle fake. Auch die Ärzte. Die Ärzte, allergrößter Fake. Wir waren eigentlich die einzigen Authentischen.
Genau. Wir waren die einzigen Authentischen, als wir auf Schloss Gümnich gelebt haben. Ja.
Als wir auf dem Marktplatz von Grevenbroich gespielt haben. Und da habe ich sie kennengelernt. Und ich glaube, da waren sie tatsächlich noch ein bisschen authentisch. Aber sobald die Bravo mit ins Boot kam, war es, glaube ich, damit vorbei.
Das heißt, dein Hinweis auf Bravo im Sommer ist, sich diese Doku anzugucken.
Genau, also man möge sich diese Doku anschauen, und was ich dann aber auch noch habe, ein Dozent von mir hat seine Diplomarbeit vor langer, langer Zeit über Diskursverschiebungen in der Bravo geschrieben.
Oh, cool.
Mega cool. Und
Mach doch mal ein Interview mit dem.
Mach du doch das Interview mit dem, weil ich mache keine Interviews, das ist nicht mein Format.
Machen. Ja, du musst mir mal einen Kontakt vermitteln.
Ja, also vielleicht hat er ja Bock drauf.
Ja.
Das wäre ja cool.
Ja, das finde ich auch cool.
Jedenfalls hat er dann monatelang auch im Archiv gehockt und all diese ganzen Bravos durchforstet, und es ging auch so um Sexualitätsdispositive, also in welchem Zeitraum spricht man wie, über welche Themen, was ist akzeptiertes Wissen, was ist so die Ordnung des Wissens über bestimmte Themen. Und aus seiner Diplomarbeit habe ich eine Anfrage an Dr. Sommer mir rauskopiert, die ich heute vorlesen wollte, weil die nämlich aus einer Zeit stammt, die wir gar nicht abgedeckt haben, nämlich die 60er Jahre. Da hatten wir noch nie irgendwas draus. Und das und ich will das mal gerade vorlesen, weil ich das so schön fand. Darf ich?
Bitte.
Okay, vielleicht werden Sie sich wundern, dass ich als Vater mich an Sie wende und Sie um einen Rat bitten muss. Aber tatsächlich gibt unser Sohn Hans-Georg ein Problem auf, mit dem weder meine Frau noch ich fertig werden. Auch die Sprache ist so geil. Trotz unserer Proteste hat er sich nämlich eine Beatle-Frisur wachsen lassen. Geil, oder? Einen sogenannten Pilzkopf. Was das für meine Frau und mich bedeutet, kann ich Ihnen nicht schildern. Früher war Hans-Georg ein nett und adrett aussehender junger Bursche. Mit dem Pilzkopf bietet er aber geradezu einen abscheulichen und abstoßenden Anblick. Wenn er mir beim Mittagessen gegenüber sitzt und ich ihm, was ich tunlichst zu vermeiden suche, einmal ansehe, bleibt mir geradezu der Bissen im Halse stecken. Meine Frau leidet darunter genauso wie ich. Aber weder mit guten Zureden, mit Appellen an seine Vernunft, weder mit Strafe noch mit Drohungen ist ihm beizukommen. Er weigert sich einfach, sich die Haare schneiden zu lassen. Ich habe auch schon mit seinem Lehrer gesprochen, der im Übrigen mit seinen Schulleistungen ganz zufrieden ist. Dieser Erzieher meint, um Frisuren und Kleidung der Jungen hätten sich die Eltern zu kümmern. Dafür sei die Schulleitung nicht zuständig. Ganz abgesehen von dem Kummer, den uns Hans-Georg bereitet, macht er uns durch sein unmögliches Aussehen auch noch zum Gespött meiner Kollegen und der ganzen Nachbarschaft. Welch eine Möglichkeit gibt es noch, ihm diesen Unsinn auszutreiben?
Ja, nationalpolitische Bildungsanstalt und wieder eine HJ-Frisur, oder?
Ja, aber hallo, genau. Aber das, und ich finde, da sieht man aber auch schon eine unglaubliche Diskursverschiebung. Also nicht nur, dass diese Jugendlichen sich da jetzt da was rausnehmen, was die anderen schockiert, einfach weil sie es nicht kennen und weil es wirklich noch nicht die Norm ist, sondern vergleich das mal mit unserer Zeit. Wo diese Themen überhaupt nicht mehr stattfinden. Ja. Also kannst du dir vorstellen, dass ein Erwachsener einen Jugendlichen gängelt, dass er ihn kritisiert für sein Aussehen? Ich sehe ständig Leute, die punkig aussehen, irgendwie pinke Haare, komische Klamotten und dann drehe ich mich um und dann ist das ein Gesicht einer alten Frau, weißt du? Es steckt eine 70-Jährige dahinter.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Eltern tatsächlich noch so gerade bei so bunten Haaren irgendwie eine Krise kriegen. Aber ich glaube, mehr als irgendwie mal eine pampige oder bissige oder blöde Bemerkung wird da nicht kommen. Aber ich glaube nicht, dass es zum Familiendrama sich noch auswirken kann.
Nee.
Was wäre das? Ich weiß auch gar nicht, was das denn wäre. Also, weil das ist ja den Pilzkopf der HJ-Frisur vorzuziehen in den 1960er Jahren, das ist ja ein Ausdruck auch von Agency, also von Handlungsmacht des Individuums. Und heutzutage hast du ja das Problem, du hast ja überhaupt keine Agency mehr. Also jegliche Agency wird ja wirklich von den sozialen Medien sofort weggesogen irgendwie.
So geil. Ja, gut, dass du das sagst. Ja, natürlich.
Das geht ja gar nicht mehr. Wie willst du irgendwie deinen Erziehungsberechtigten oder der Macht in der Familie gegenüber, wie willst du der gegenüber zum Ausdruck bringen, dass du selbst handlungsmächtig bist? Das ist ja kaum noch möglich. Weißt du, früher bist du dann eben, da hattest du CDU-Eltern, da bist du halt Sozialist geworden oder was weiß ich. Aber heute brauchst du ja nicht mehr Nazi zu werden, weil im Zweifelsfall sind deine Eltern selber Nazis.
Ja.
Das ist schon echt, ja. Sehr schön. Wo du Doku sagtest, ist mir eingefallen. Kann sein, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Hattest du diese dreiteilige Viva-Doku gesehen?
Ja, natürlich. Okay. Über die haben wir auch gesprochen letztes Jahr. Da haben wir uns ausgiebigst drüber unterhalten, wie wir die so fanden.
Na gut. Ja, dann beantworten wir jetzt mal Fragen der Hörerschaft, weil das ist ja schließlich unser Job hier, ne?
Ja.
Gut. Die erste Frage der Sendung kommt von Tobi und lautet, es ist der 25. Dezember 2024 und Holgi hat gerade das Scheitern der Ampelkoalition erklärt. Daher meine Frage an die Zukunft, was machen eigentlich Chrissy Lindner mit den schönen Haaren? Was macht eigentlich Christian Lindner? Der war ja FDP-Chef.
Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Nee, der ist doch jetzt, ist der nicht zu irgendeinem Autogroßhändler gegangen und ist da jetzt irgendwie Chef oder so?
Ach, das weiß ich nicht.
Irgendwie also sowas. Also so einer dieser typischen Jobs, die du kriegst, wenn du nicht wirklich was kannst, aber ein interessantes Adressbuch hast, wo Lobbyismus dann drüber funktionieren kann. Aber sonst, keine Ahnung, was der sonst so macht. Also ich weiß auch, man hört auch von dem gar nichts. Also normalerweise melden die sich ja dann immer so von der Seitenlinie, so Sigmar Gabriel. Ne? Sigmar Gabriel wird ja öfter befragt als der Bundeskanzler. Ja. aber so, ich hab nichts von gehört. Und irgendwie finde ich das auch ganz angenehm, ehrlich gesagt. Ja. Und du ja eh, weil du hast ja, Politik ist ja nicht deins.
Wenn du wüsstest, Junge, wenn du wüsstest, wir reden nach der Sendung nochmal kurz.
Okay, du bist jetzt in die NSDAP, in die AfD eingetreten oder was?
Nein.
Kommen wir direkt zur nächsten Frage, die kommt von Michael und der wüsste gerne, ob das Ende schon nah ist. Ist das Ende schon nah?
Ob das Ende schon nah ist? Ja, natürlich. Also die Frage ist nicht, ob Apokalypse ist, sondern wann ist sie vollbracht? Ja, wann ist dann wirklich Ende Gelände? Aber ich würde schon sagen.
Ja, natürlich ist das Ende nah. Also der Papst hat das doch neulich sogar gesagt. Ja? Der Papst hat gesagt in seiner Antrittsenzyklika, also Leo der, wie viel haben wir? 14., ne? Nee, 8, nee, XIV. Hat in seiner Antrittsenzyklika vor ein paar Wochen gesagt, man sollte sich nicht einbilden, dass das Ende der, also das Eschaton, dass das in ferner Zukunft liegen würde. Mhm. Nein, nein, wir sind mittendrin.
Ja, der spricht wahre Worte. Was soll ich sagen?
Ja, das Ende
das war
ist
schon
also,
immer so.
Das Ende ist also nicht nur, nah.
Nein, genau. Nein,
das hier ist das Ende.
Wir sind mittendrin. Und weißt du, das Geile ist, ich bin gerade Oswald Spengler am Lesen. Also der Untergang.
Gott, du lässt echt keine Niederung aus.
Der Untergang des Abendlandes. Hast du es mal gelesen, Holger?
Ich habe es versucht, aber das war mir ein bisschen zu blöde, ehrlich gesagt.
Ich finde es so geil einfach. Ich musste es lesen, weil ich mache das halt im Studium.
Ja.
Also, es ist einfach Teil meines Studiums.
So Old Man Yells at Cloud ist es.
Also ich weiß nicht. Das, was der sagt, ist eigentlich ziemlich anschlussfähig. Also mich wundert es überhaupt nicht, dass die neue Rechte den liest.
Ja, das ist klar.
Klar. Das ist fantastisch, wirklich das zu lesen, zu schauen, was diese Leute glauben und diese Parallelen zu sehen. Das ist total interessant.
Ja, aber dieses was mich da so genervt hat, ist dieses was ist das denn? Sloterdijk macht solche Sachen auch die ganze Zeit. Immer so ein Rekurrieren auf irgendwas Heldenhaftes, das mal im Manne, natürlich nur im Manne gewohnt hat. Und das jetzt, im Grunde ist das ja so ein 1000 Seiten Geheule darüber, dass irgendwer irgendwie verweichlichen würde, während die Lebenserwartung sich um 20 Jahre verlängert hat.
Ich weiß, also, ich habe jetzt ein einzelnes Kapitel daraus gelesen und da wurde mir das eigentlich nicht so, das war eigentlich nicht das, was da rauskam, sondern für ihn sind ja Hochkulturen solche Gebilde, die entstehen, die sich entwickeln und vergehen wie eine Pflanze. Also die haben quasi ein natürliches die vollziehen einen natürlichen Entwicklungsprozess, haben dann ein reifes Stadium und verfallen wieder. Und was Spengler eben nicht macht, er sagt an keiner Stelle dieses Riesenwerkes, dass eine Kultur besser ist als die andere. Und es ist auch total interessant, dass dieser Mann, der von den Nazis unglaublich umworben wurde, dass der die zeitlebens gehasst hat, der hat sich die ganze Zeit von denen distanziert und gesagt, die wären primitiv und die wären vulgär und die wären dumm und das fand er alles furchtbar geistlos, was die da an Ideologie produzieren. Und also zurück zu dieser Pflanze, er sieht eben alle Kulturen gleichwertig und hat ein zyklisches Geschichtsverständnis. Ja, das ist einfach die Wiederkehr des Immergleichen ist und eine Hochkultur entsteht und verfällt. Und er meinte halt so, am Anfang ist es wirklich eine Kultur, das ist etwas organisch Gewachsenes. Etwas, das auf Instinkt beruht, so auf Blut.
Ich weiß.
Und diese Begriffe sind auch besonders eklig, die er da benutzt. Also er spricht auch offen von Rasse, ja, von Blut und Boden. Das sind seine Begriffe.
Ja gut, das war aber damals, da war er dann, wie man so schön sagt, ein Kind seiner Zeit. So haben die damals gedacht, so dämlich.
Ja, genau. Und er meint dann, dass aus jeder Kultur dann unweigerlich eine Zivilisation wird. Und das ist genau dann, wenn der Geist die Seele verdrängt. Also die Seele, das war sozusagen Griechenland, ja, das antike Griechenland. Und Rom war der Geist. Und eigentlich genau dann, wenn sich die großen Städte bilden und die städtische Bevölkerung da anfängt, diese Ständegesellschaft zu ersetzen durch Parteien oder parteiähnliche Strukturen und das Geistige wichtiger wird als das organisch Gewordene, als das Seelische, da fängt eigentlich der Verfall an. Und das Schöne ist,
das ist aber auch so ein vollkommen verkürztes, kleinkariertes Geschichtsbild, weißt du, so das Geistige in der Grieche, dass das eine Sklavenhaltergesellschaft war, in der Frauen die Fresse zu halten hat. Das sind so, ja.
Der war ja auch Philosoph, ja, der war Philosoph und hat diese Morphologie vertreten, also die Gestaltlehre, ja. Das hat natürlich da mit wie es wirklich ist und Gesellschaftskritik und so hat das natürlich nichts zu tun. Und Und das ist jetzt das Interessante. Also er sagt, diese drei Phasen, das sind quasi hier diese Zivilisation, Quatsch, diese Kultur mit dem Stände, mit der Ständeordnung. Also alles wird, Herrschaft wird vererbt. Dann kommen die Parteien mit ihren künstlichen Gebilden, mit diesen künstlichen Begriffen. Und am Ende dieser Entwicklung, wenn sich herausstellt, dass zum Beispiel Demokratie nicht funktioniert, weil die Ideale irgendwann einfach los, also die Ideale sind ja dann nicht mehr so wichtig. Also die Leute, die eine politische Ordnung aufbauen, die sind noch voller Ideale, die glauben vielleicht noch daran, aber die Realität zeigt immer wieder, die Ideale geraten in den, wie sagt man, die Ideale werden geopfert und irgendwann geht es nur noch um Machtpolitik. Mhm. So, und was dann am Ende dieser Entwicklung steht, ist wieder die Herrschaft des Einzelnen oder Gefolge des Einzelnen, Caesarismus. Mhm. Und das ist eigentlich Trump. Ja, also er würde sagen, Spengler würde sagen, Trump ist der neue Caesar sozusagen. Ja. Und das ist scheiße. Das ist nämlich immer eine Person, die korrupt ist, die machiavellistische Züge trägt. Und er hat auch gesagt, dass diese Zeit sich dann auszeichnet, also quasi die Endphase, die Endphase der Kultur durch Technokratie, durch Korporatismus und noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mehr parat habe, ja. Mhm. Aber es ist wirklich unschwer, da unsere Zeiten darin zu erkennen. Also wenn man Oswald Spengler
noch mal reinguckt, es ist wirklich sehr, sehr viele Jahre und mich hat diese Sprache genervt. Also was du sagtest, dieses, ja im Grunde, ich hatte immer das Gefühl, dass da irgendwie jemand unfassbar wortgewaltig versuchte, eigentlich das Patriarchat herbei zu rechtfertigen.
Ich weiß nicht, ob es. Ja, ich glaube schon. Ja. Doch. Was mich wirklich am allermeisten beeindruckt hat, ist, wie sehr die Rechten sich daran bedienen können. Und ich kann dir sagen, das war aus dem zweiten Band, glaube ich, das 18. und 19. Kapitel, was ich gelesen habe. Und da sind mehrere Seiten über die Lügenpresse drin. Die sind sowas von geil. Also die empfehle ich wirklich jedem. Okay. Das ist herrlich. Das könnte 1A von irgendwelchen Schwurblern stammen.
Das muss ich bei einer Bibliothek irgendwie. Ich hatte das tatsächlich lange zu Hause stehen, habe es dann irgendwann entweder vermedimopst oder einfach weggeschmissen, als bei euch gemacht wird.
Ja, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, dass die Lektüre war Arbeit. Das war jetzt nicht so zum Vergnügen, sondern ich habe das wirklich durchgeackert. Aber es ist inspirierend. Es ist faszinierend.
Was ich noch hier stehen habe, wo ich aber noch nicht angefangen habe, das zu lesen, das wollte ich über die Sommerferien dann machen, ist von Luke Kemp, Goliath's Curse. The History and Future of Societal Collapse. Der guckt sich ein paar hundert, ich glaube 300 oder sowas, Regierungen und Imperien an und arbeitet mit einer sehr, sehr großen Datenbasis, versucht herauszuarbeiten, was passiert ist, als diese Imperien untergegangen sind und warum die untergegangen sind. Habe ich aber noch nicht reingeguckt. Also ich hätte es mir nur gekauft und erstmal hingestellt.
Ja, und interessant, will ich nur darauf hinweisen, interessant, was sich dafür interessiert, ob es gerade mit unserer Welt zu Ende geht. Mhm. Es gibt ja auch das Buch Demokratiedämmerung, heißt es, glaube ich, von Veit Selk. Mhm. Es ist ein Politikwissenschaftler, gibt auch einen schönen Aufsatz über das Ende der politischen Theorie. Und der hat eben auch die These, dass Demokratie ein historisches Auslaufmodell ist und dass wir gut daran tun, das endlich zu akzeptieren, anstatt dass wir versuchen, mit vereinten Kräften, mit großen Worten die Demokratie zu retten. Die Demokratie ist historisch entstanden und kann genauso gut historisch wieder vergehen und sie folgt eher einem Evolutionsprozess. Das heißt, dieser Prozess hat etwas Notwendiges. Und das zeigt er dann auch anhand von Beispielen oder anhand von Punkten, halt die belegen, dass die Demokratie einfach nicht mehr so funktioniert, wie sie gedacht hat, wie sie mal gedacht war. Und ich meine, so hat sie eigentlich nie funktioniert, ja, das müssen wir auch sagen. Ja. Also die Demokratie war natürlich schon immer eine Idee, der man entgegenstreben konnte. Mhm. Aber trotzdem ist dieser Aufsatz thought-provoking. Ich gebe dir nachher mal den Link zu den Shownotes.
Ja.
Der lohnt sich.
Nur was sagt er denn, was danach kommt oder was daraus wird? Das ist ja immer das Interessante. Mhm. Also ist das dann halt wieder so, kommt dann der Fürst oder kommt was ganz anderes, kommt dann die Räterepublik oder irgend so ein Stuss? Mhm. Weil das finde ich immer so ein bisschen das Tragische bei all solchen Analysen, dass mir immer gesagt wird, wie kaputt das eigentlich ist und dass es praktisch überhaupt keine Möglichkeit hat zu überleben. Punkt.
Ja,
das
ja,
finde genau. ich immer ein bisschen, da fehlt mir dann immer noch der nächste Schritt. Also es ist ja, eigentlich ist es ein bisschen denkfaul alles.
Ja, das stimmt.
Weil es liest also sich halt, ne, es ist halt total knallig so in der Bahnhofsbuchhandlung, ne, also das Ende ist nah. Mhm. Ja, aber das Ende ist ja nicht das Ende, also es hört ja jetzt nicht auf, irgendwas zu existieren. Unsere Häuser stehen noch hier, unsere Maschinen stehen noch hier, die Menschen sind noch da, die Bedürfnisse der Menschen sind noch da. Was glaubt ihr denn, was daraus wird, Freunde?
Ja, also vielleicht etwas Neues, vielleicht etwas Drittes. Ja, also er sagt ja, im Grunde sagt er so, die Demokratie erodiert und das ist die Folge eines Fortschritts und nicht eines Rückschritts. Also was wir sehen, ist nicht, dass die Leute zurückfallen, irgendwelche Stammesdinge, genau, sondern nee, das nimmt alles seinen natürlichen Lauf, das ist schon alles so, ja. Mhm. Aber er begründet das halt so, naja, wir haben einen extremen Individualismus ausgebildet und die Frage, was denn für alle das Beste sei, also Rousseau zum Beispiel diese Frage gestellt, die verliert angesichts eines solchen Individualismus einfach an Bedeutung für den Einzelnen, ja, dann wird alles komplexer, es gibt diese Überdifferenzierung und kennst du das Satori-Prinzip?
Nein, vielleicht schon, aber ich weiß nicht, wie. Nein.
Das wird halt verletzt, das ist, also Satori-Prinzip besagt, jeder Bürger muss im Prinzip in der Lage sein, Politik zu verstehen.
Ja.
Zu verstehen, wie die Prozesse laufen, was die Inhalte sind, wie Politik an und für sich funktioniert, wie Partizipation geht. Und da sagt der Veit Selk, dass das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja? Also selbst die Experten sind überfordert von dieser enormen Komplexität des Wissens. Und es gibt diese epistemische Asymmetrie, nennt er das. Ja? Dass auf der einen Seite Leute sind, die sehr viel wissen über spezielle Bereiche. Auf der anderen Seite, also diese gebildete Elite, auf der anderen Seite hast du die ganz normalen Menschen, die einfach nur enttäuscht sind vom Neoliberalismus, ja, weil die Versprechen der Demokratie sich nicht eingelöst haben. Und in so einer Welt kann progressive Politik nicht funktionieren. Und das ist das, was er sagt. Wir haben ein Legitimationsproblem, wenn Menschen Politik nicht mehr verstehen, weil die Legitimation demokratischer Regime, die setzt ja voraus, dass wir mündige Bürger haben, die wissen, was los ist. Ja?
Nur der Begriff Bürger setzt ja schon voraus, dass die Menschen eigenverantwortlich sich darum kümmern, zu verstehen, wie Politik funktioniert. Und das passiert ja schon nicht. Ich weiß nicht, ob die das nicht wollen oder ob tatsächlich die Umstände die Menschen demotivieren, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Aber es sind ja selbst die grundlegendsten Funktionsweisen von Demokratie, sind den Menschen ja schon nicht klar.
Ja, richtig.
Ja, und also dieses Anspruchsdenken, ne? Wir haben ja so ein komisches narzisstisches Anspruchsdenken in der Gesellschaft. Ne? Mir steht mehr zu und der Staat muss es liefern. Das ist ja aber schon nicht mehr bürgerlich.
Genau, und ich glaube, genau das würde er eben auch problematisieren. Dass er halt sagt, ja, wir kümmern uns eigentlich nur noch um uns selber. Was kümmert mich die Politik? Was kümmert mich das Gemeinwohl? Ja. Was kümmert mich, ob ich weiß, was da abgeht, solange es mir irgendwie gut geht? Ja, und der macht jetzt wirklich keinen Gegenvorschlag, das ist auch das Deprimierende daran, aber immerhin sagt er, Leute, hört auf, diese Papers zu schreiben darüber, wie wir die Demokratie retten können, sondern erkennt an, dass das ein Auslaufmodell ist und kümmert euch um die Probleme, kümmert euch darum, was danach kommt.
Mhm. Ja. Ja. Ja, ist nicht doof. Jetzt müsste man sich mal überlegen, wie man sich darum kümmert, was danach kommt.
Ja, ja genau.
Robert Habeck macht mir übrigens den Eindruck, dass er darüber nachdenkt und nicht ganz dumm darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest, der war jetzt bei diesem Spiegel-Spitzengespräch, heißt das. Das ist so eine Interviewreihe vom Spiegel und ist da fast 2 Stunden interviewt worden. Nicht gut interviewt worden, sage ich direkt dazu. Also das ist wirklich nicht gut gelaufen, es war kein schönes Interview. Und das lag nicht an Robert Habeck, sondern das lag am Format, wo sie versuchen, so lustige Ja, so dass das, ein unterhaltsames Format aufrechtzuerhalten. Ja. So, wir machen jetzt 20 Fragen und Antworten. Oder ich habe gehört, Sie waren so pleite damals. Nee, dann während der Koalitionsverhandlungen sind Sie nicht zum Einkaufen gekommen und dann mussten Sie Müsli mit Wasser essen. Darum habe ich jetzt mal Müsli mit Wasser mitgebracht.
Ach nee.
Wo Habeck dann auch meinte, das wird jetzt sicherlich nicht freudvoll, wenn wir das jetzt so weitermachen. Hat er wirklich gesagt in irgendeiner Stelle. Es war, glaube ich, eher so ein 20-Fragen-Ding oder sowas. Aha. Und wer war es? Feldenkirchen. Vom Spiegel, Markus Feldenkirchen, hat dann aber trotzdem dieses Format weiter durchgezogen. Die haben halt versucht, ein unterhaltsames Format zu machen mit jemandem, der per se schon unterhaltsam ist. Robert Habeck ist unterhaltsam genug, ja, selbst wenn man ernsthaft mit ihm spricht. Ja? Und die haben dann immer wieder versucht, noch so ein kecke Turns, kecke Twists reinzubringen und so. Feldenkirchen ist auch nicht wirklich, hat Habeck auch nicht wirklich zugehört, sondern hat halt so seine Fragenzettel gehabt, hat Habeck antworten lassen und da waren sehr, sehr viele Nachfragen, sind so viele Nachfragen liegen geblieben, dass ich Robert Habeck eine Mail geschrieben habe und gefragt habe, würden Sie sich mit mir nochmal unterhalten wollen?
Echt?
Bisher hat er noch nicht abgesagt, das ist ja auch schon mal was. Ich hatte gedacht, da kommt innerhalb von 24 Stunden eine Absage. Ja, aha, weil ich bin halt nicht der Spiegel, also was will der mit mir? Ne? Also ich kann dem überhaupt nichts nutzen.
Ja, aber das ist ja auch dein Vorteil.
Also ja klar, aber ich kann solchen Leuten, die sind halt so groß und haben sowieso schon einen so großen Hebel, ein so großes Megafon in der Hand, die interessieren sich mutmaßlich nicht für so 20.000 Hörer-Podcasts, weißt du? Da muss man schon 3,5 Millionen Follower auf TikTok haben.
Ja, ja.
Nee, aber der hat ein paar Antworten gegeben, wo ich dachte, wow, der Typ denkt über eine Zukunft nach. Und zwar völlig unabhängig von den Realitäten der Vergangenheit. Also Feldenkirchen hat immer wieder versucht, dann irgendwie auf, ja, wie war das damals mit der Ampel, wie war das damals mit Lindner, wie ist dies und das und jenes. Und Habeck hat immer gesagt, hör doch mal auf, über die alten Kamellen zu reden. Reden wir doch mal darüber, wie man das anders machen kann, wie man das irgendwie erneuern, verbessern, wie auch immer machen kann. Und hat dann so ein paar völlig verrückte Ideen da reingehauen. Meinte zum Beispiel, jetzt mal völlig unrein gedacht, wie wäre es, wenn wir im Bundestag die Sitzordnung abschaffen?
Mhm.
Ja, dann ist man auf einmal, dann spricht man nicht mehr seine eigene Peergroup an, wenn man da vorne spricht, weil man weiß nicht, wo die sitzen. Und gleichzeitig kommen Leute miteinander ins Gespräch, die vielleicht sonst gar nicht miteinander ins Gespräch kommen würden.
Geile Idee.
Ne? Solche Ideen hat der, das fand ich total spannend. Also vielleicht sollte man solchen Leuten nicht nur zuhören, um des Effekts für die Reichweite willen, weil das ist ja, was der Spiegel da macht. Also da geht's ja, das ist ja nicht erkenntnisgetrieben, was die da machen, sondern da geht's halt darum, ein Big Name zu interviewen, wie in vielen Sendungen, Podcasts, wo immer wieder die gleichen Leute interviewt werden. Hauptsache, es sind Big Names, weil natürlich würde eine Sendung mit Robert Habeck hier bei Vrindt 10-mal so viele Menschen erreichen, wie die Vrindheit erreicht. Aber ich würde es halt vor allen Dingen machen, weil ich glaube, dass Robert Habeck mir was zu erzählen hat.
Mhm.
Und bei diesen großen Medien, da geht es ja im Wesentlichen darum, oh, guck mal hier, bist du beim Spiegel 2 Stunden, guckst dir das Interview an und schließt ja vielleicht noch ein Abo ab. Das ist jetzt nicht per se böse und verkehrt und so, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da wirklich Erkenntnisinteresse dahinter steckte.
Ja.
Sondern irgendwas anderes, eventuell auch einfach nur Unterhaltung oder halt den Leuten was zu liefern, was man liefern kann, weil Podcasts sind ja jetzt ein Ding, dann machen wir das jetzt halt auch.
Ja, genau.
Die nächste Frage kommt von Michi. Michi fragt, Glühwein im Sommer oder Bananensplit im Winter?
Bananensplit im Winter.
Ja, natürlich.
Also, boah, Glühwein im Sommer, geh mir weg.
Was ist das überhaupt für eine Frage? Glühwein ist überhaupt keine Option, Leute.
Nicht mal im Winter.
Nicht mal im Winter. Also Glühwein, wenn genug Alkohol drin ist, kannst du den nehmen, um im Winter die Felgen von deinem Fahrrad damit sauber zu machen. Glühwein. Ehrlich, ey, wie seid ihr denn? Apropos Glühwein. Odonien ist dieses Jahr am 10. August. Kommst du?
Das weiß ich nicht, denn ich komme ja gerade aus Sechtem.
Also gerade
erst gestern erst wiedergekommen aus Sechtem und ja, ich weiß nicht, ob ich es mache, aber vielleicht bin ich ja zufällig da.
Ja.
Also wenn ich zufällig da bin, dann komme ich auf jeden Fall.
Also 10. August, Odonien. Ich muss auch noch ein Posting ins Blog machen, damit sich alle irgendwie da drunter versammeln können, falls sich da jemand versammeln will. Aber ja, ich hätte es eigentlich am Anfang der Sendung sagen müssen, weil vielleicht hört jetzt auch schon keine alte Sau mehr zu. Also Odonien am 10. August im Odonien. Wie immer, außer wenn es regnet und ob es regnet, bestimme ich. Und wo ich das bestimme, also wo ich das verkünde, ob es regnet oder nicht, das schreibe ich dann in den Beitrag zum Treffen. Andrea fragt nach Eiern. Eier sind das, wo du dann vom Bundeskanzler verfolgt wirst, wenn du ihn aufforderst. Naja.
Ja.
Unglaublich, ja, okay. Oder? Also, das ist wirklich, wie klein kann man sein? Das ist so kleinkariert.
Das ist wirklich unglaublich.
Irre. Vor allen Dingen, ich meine, weißt du, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen, Merz, okay, aber irgendein Schüler, der auf ein Plakat schreibt, Merz leck Eier, da irgendwie die Schmiere einreiten zu lassen, Andrea fragt, wie mögt ihr eure Frühstückseier am liebsten? Gekocht, weich oder hart, Spiegelei, pochiertes Ei oder gar kein Ei?
Ich mag Frühstückseier tatsächlich sehr gerne. Mhm. Zart schmelzend, fast flüssig, aber eben nicht ganz. Mhm. Flüssiger Kern, noch schön warm. Aber sie müssen abgeschreckt sein, ja? Also absolut soll man sie abschrecken. Und das ist meine Antwort. Aber genau, sag du mal deine Antwort und dann gebe ich einen Tipp.
Wenn ich könnte, würde ich nicht nur zum Frühstück, sondern den ganzen Tag pochierte Eier essen.
Oh, auch geil.
Kann ich aber nicht, weil ich zu blöde bin, Eier zu pochieren. Also ich habe es noch nie geschafft mit allen Anleitungen auf YouTube und schieß mich tot. Ich habe es noch nie geschafft, ordentlich ein Ei zu pochieren. Irgendwie gehen die mir immer kaputt. Spiegelei finde ich blöd. Ich finde Rührei sehr gut. Ich finde wichtig, dass das Ei nicht gebräunt ist, wenn man es in der Pfanne erhitzt. Mhm. Also weil knuspriges Eiweiß schmeckt mir nicht genug nach Ei. Das ist mir sehr wichtig. Also wenn ich so ein Rührei mache, kommt das kalt in die Pfanne. Dann drehe ich die Hitze leicht hoch und sobald es anfängt zu stocken, nehme ich die Hitze weg. Und dann stockt das Eiweiß in der Regel durch, das Eigelb nur so ein bisschen und dann hast du so ein ganz cremiges, tolles Ding. Und wenn sie gekocht sind, die Eier dann eben auch lieber, wie nennt man das? Ich glaube, wachsweich nennt man das, ne?
Ja, wachsweich.
Also es muss schon noch ein Ei erkennbar sein, weil so ein komplett hart durchgekochtes Ei, finde ich, schmeckt nicht mehr ordentlich nach Ei. Ein richtig angebräuntes, in der Pfanne angebräuntes Ei schmeckt nicht mehr richtig nach Ei. Und pochierte Eier finde ich einfach am geilsten. Was halt auch super ist, kann man auch machen, Onsen-Eier.
Onsen-Eier?
Onsen, genau, musst du mal googeln.
Onsen, also Onsen sind ja diese Bäder in Japan,
genau,
oder?
Und da kann man Eier reinwerfen.
Wow, okay.
Genau, die dann bei einer konstanten Temperatur, ich glaube es sind 68 Grad oder 65 Grad, langsam gegart werden. Und das kann man auch zu Hause machen mit einem, wie heißt es denn, mit so einem Sous-Vide-Gar-Gerät. Sous-Vide, ne? Also ist halt im Grunde ein Kochtopf. Ich habe so ein Ding, das ist wie so ein Tauchsieder, ein etwas aufwendigerer Tauchsieder, der unten auch so ein kleines Propellerchen drin hat. Damit kann ich die Wassertemperatur im Topf konstant auf beliebigen Graden halten. Also ich kann halt sagen 65 Grad und dann bleibt das Wasser auf 65 Grad und da kann ich dann ein vakuumiertes Gemüse, Ei, Fleisch, was auch immer reinlegen. Über mehrere Stunden, bis halt die Kerntemperatur des Gargutes eben diese Temperatur des Wassers erreicht hat. Und damit kann man sich Onsen-Ei machen und das ist richtig geil.
Okay.
Ja, und was noch ein guter Trick ist für Eier, ist das Eigelb zu pökeln.
Oh!
Das ist, du nimmst einfach eine Schüssel oder irgendwie sowas, machst die voll Salz, also ordentlich, ein Päckchen Salz rein, legst da ein Eigelb rein, bedeckst dieses Eigelb vorsichtig mit Salz und lässt es stehen. Oh. Und je länger du es stehen lässt, desto mehr Feuchtigkeit zieht das Salz aus dem Eigelb. Und kannst dann halt variieren, wie fest du dieses Eigelb haben willst. Und so in der Endstufe sozusagen ist das Eigelb in der Konsistenz wie Parmesan. Und du kannst es über Essen hobeln.
Ach, das ist ja krass.
Das ist ziemlich geil. Und es ist vor allen Dingen, wenn du irgendwie mal Gäste hast oder sowas und dann so 3-4 gepökelte Eigelbe auf dem Tisch liegen hast, die man sich so über was auch immer man haben will, so drüber hobeln kann, halten dich alle für den Gott der Sterneküche. Ja. Obwohl du einfach nur eine Packung Salz aus dem Aldi geholt hast und eine Packung Eier. Schon ganz gut.
Also, das führt mich hier zu meinem Buchtipp. Es ist das geilste Buch, was ich je besessen habe. Wenn du es noch nicht hast, setze es auf deine Wunschliste now. Es heißt The Gourmand's Egg. Und das ist ein Bildband von Taschen.
Mhm.
Und Es ist einfach der Wahnsinn, was das für ein Bildband ist. Du hast da die allergeilsten Fotos von Eiern und Eigerichten. Es gibt Exkurse, Eier in der Kunst, Eier in der Renaissancekunst, Eier in der modernen Kunst. Es gibt Zitate von Wittgenstein zu Eiern. Es ist einfach sowas von abgefahren und es ist wirklich so nett anzuschauen. Sogar die beiden Eierköpfe, also Humpty Dumpty aus Alice im Wunderland sind drin. Also alles, was jemals eiförmig war oder irgendwas mit Eiern zu tun hatte, ist da vertreten. Das ist wirklich ein Genuss fürs Auge und es ist auch so unglaublich unterhaltsam. Also fantastisch, wenn man ein Expert werden möchte und Lust auf Experiments hat,
es gibt auch
auf
so
Extravaganza, dann
Extravaganza, sehr schön. Auf YouTube gibt's dann, wer es schnell haben will, so Videos, 100 Arten ein Ei zuzubereiten oder so. Das ist auch total geil. Ja. Die nächste Frage kommt von Sebastian. Weil ihr gerade über das Thema Grillen und woher das Fleisch kommt gesprochen habt, fiel mir folgende Frage ein. Metzger oder Fleischer? Allgemeiner gefragt, wie geht ihr als Umgezogene mit regional unterschiedlichen Begriffen um? Anpassen, ignorieren? Hattet ihr schon mal negative Reaktionen oder echte Missverständnisse? Zum Beispiel Berliner versus Pfannkuchen versus Eierkuchen oder sogar Plinse? Plinse? Ich glaube, das sagen die Sachsen, ne?
Du Plinse, bei mir ist das ein Schimpfwort.
Eierkuchen.
Ja, was eine Plinse. Das ist ein trauriges Thema. Also ich bin ja eine Zugezogene in Augsburg.
Das ist Regiolekt, ist das, ne? Nennt
man das? Das ist Regiolekt, ja. Genau. Und ich habe mich tatsächlich lange Zeit geweigert, Semmel zu sagen und nicht Brötchen. Mhm. Und jetzt würde ich natürlich auch geschimpft bekommen, weil es heißt nicht Semmel, sondern Semmel.
Semmi. Genau.
Semmel, eine Semmel. Und ich will keine Semmel kaufen, ich will ein Brötchen kaufen.
Ja.
Und ja, mittlerweile habe ich mich tatsächlich dran gewöhnt, aber ja, auch nicht wirklich, weil trotzig denke ich im Kopf trotzdem immer noch so, das heißt Brötchen.
Ja.
Also mag ich wirklich gar nicht. Und was mich auch so entsetzt ist, wir aus dem Rheinland, wir kennen ja die Brezel, gell? Mhm. Und kein Bayer sagt Brezel.
Du und die sagen Brezen.
Brezen, a Brezen.
Mhm.
Das ist eine Breze und keine Brezel. Und Brezel heißt noch nicht mal die Verkleinerungsform von Breze. Das Wort existiert einfach nicht.
Ich wollte gerade sagen, gibt es überhaupt eine Verkleinerungsform von Brezel? Ein Brezelchen?
Brezelchen, ja. Oder eine kleine Breze oder sowas. Und aber was mich dann wirklich komplett verwirrt, weil dieses Bäcker, Fleischer, Metzger und so, das ist mir egal. Aber richtig verwirrend wird es bei so Schulbegriffen. Klassenarbeit oder Schulaufgabe? In Bayern ist es die Schulaufgabe. Und ich stelle mir ganz bestimmt keine Klassenarbeit darunter vor.
Nee, Schulaufgabe ist, die Toiletten zu reinigen.
Ja, genau. Ja, so ist es. Das ist meine Schulaufgabe, gell?
Ich überlege, also das Schöne ist, also ich habe es relativ leicht, weil was hier in Berlin als Schrippe bezeichnet wird, ist ein schlechtes Brötchen.
Ah.
Berlinerinnen und Berliner sind unglaublich stolz, oder zumindest einige, oder zumindest ist das so, das meine folkloristische Wahrnehmung, dass die Leute hier unglaublich stolz auf das sind, was sie Schrippe nennen. Also das ist das, was wir in Köln als Brötchen kaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei, Achtung, Märzenich, ein Brötchen kaufen gehst, das sieht aus wie das, was du hier in Berlin als Schrippe bekommst, aber die Schrippe ist nach einer halben Stunde schon nicht mehr genießbar.
Ja.
So, und das Brötchen, das wir so aus Köln kennen, das ordentliche, das kannst du abends auch noch essen, wenn du es morgens gekauft hast. Das heißt, ich kaufe hier keine Schrippen, weil die Dinger sind schlecht. Und dann gibt es irgendwie noch so die Legende der Ostschrippe. Die
Ostschrippe
ist auch schon ein Schimpfwort.
Schimpfwort für eine Frau aus dem Ost, du alte Ostschrippe.
Als Maulostschrippe. Es gibt so die Legende, dass in der DDR die Schrippen besser gewesen sein sollen als im Westen. Also was heißt im Westen? Also es wäre dann eben West-Berlin gewesen, weil woanders hieß das ja nicht Schrippe. Ich habe aber noch nie, jedenfalls nicht bewusst, eine Ostschrippe wahrgenommen. Du kann darum wirklich nichts sagen. Das heißt, wenn ich zum Bäcker gehe, kaufe ich hier Brötchen. So. Und bisher hat mir auch noch niemand gesagt, ich sollte das gefälligst Schrippe nennen. So, das ist überhaupt nicht. Und das mit den Pfannkuchen und Eierkuchen, das sind natürlich Berliner. Das sind natürlich keine Pfannkuchen. Pfannkuchen werden in der Pfanne gemacht und Berliner werden halt in Öl gesotten.
Ja, genau.
Also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu diskutieren. Außerdem kann man damit die Einwohner dieser Stadt sehr schön trollen, wenn man die Dinger Berliner nennt. Weil die wissen ja ganz genau, was gemeint ist, aber sie zucken trotzdem komisch zusammen. Ich weiß, hatten wir das eigentlich auch im Rheinland? Gibt es da irgendwie so Gegenstandsbezeichnungen, die woanders, also wo dann zugezogene, ich weiß überhaupt nicht.
Ich habe das noch nie erlebt.
Also wo sich mal alle drüber amüsieren, ist dann so der Halver Hahn, also so, ne, so Roggenbrötchen mit Gouda.
Ach, das meinst du,
aber,
ja.
Aber sonst? Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht. Ja, nee, also ich passe mich, aber grundsätzlich passe ich mich auch an. Also ich gehe, es gibt zwei Läden hier in Berlin, wo ich Brezen kaufe, weil ich nur zwei Läden kenne, wo ich gute Brezen bekomme. Und da sage ich Brezen. Das eine ist sowieso ein bayerischer Laden. Das ist die Hofpfisterei. Was ich immer so einen etwas komischen Namen finde, Pfisterei. Da sage ich dann Brezen. Und ob ich Fleischer oder Metzger sage, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, wenn ich in Bayern unterwegs bin, sage ich automatisch Fleischer. Heißt das überhaupt Fleischer bei euch?
Ich frage mich das die ganze Zeit.
Fleischerei? Ist das Fleischerei, Metzgerei? Also, ich weiß es auch nicht.
Nee, also wir sagen, ich sage, also ich gehe ja nicht zum Metzger, aber wenn ich zum Metzger gehen würde, würde ich zum Metzger sagen. Und ich kenne auch Leute, die zum Metzger gehen und auch sagen, ich gehe zum Metzger. Weißt du? Also Fleischer?
Ich weiß auch nicht. Was ich aber zum Beispiel, wenn ich in Bayern bin, dann esse ich einen Schweinsbraten. Also dann esse ich eher einen Schweinsbraten als einen Schweinebraten.
Mhm.
Ja.
Hm. Next.
Genau. Florian schreibt, ich habe dieses Jahr das Zu-Fuß-Gehen für mich entdeckt. Am Anfang 6.000, jetzt 10.000 Schritte täglich. Beim Umgang und der Integration meiner Angstgedanken und meiner niedrigen Stresstoleranz hat mir das enorm geholfen. Mich würde interessieren, was für euch das Positive am Zu-Fuß-Gehen ist. Wie viele Schritte geht ihr täglich?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne und ich ziehe das Gehen allem anderen vor.
Ja.
Also wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren oder mit einer Bahn, zu Fuß ist immer das Beste.
Zu Fuß ist eher.
Alles andere nur, wenn das Wetter passt oder wenn ich irgendwie besonders schnell sein muss.
Oder wenn es besondere Distanzen sind. Also ich sag mal so, 5 Kilometer gehe ich dann auch nicht mehr zu Fuß. Fahre ich dann 3 Stationen mit der Tram oder so.
Ja, und man hat ja auch immer einen Preis zu zahlen, weil also ich komme ins Schwitzen beim Gehen. Gell?
Ach so.
Das ist halt, okay. Manchmal ist das unangenehm.
Gehst du zu schnell oder gerätst du sowieso immer ins Schwitzen?
Ich gerate sowieso ins Schwitzen.
Okay.
Und was das Positive ist am Gehen, das ist tatsächlich die Langsamkeit. Ich bin ein langsamer Mensch. Ich mache Dinge auch manchmal bewusst umständlich, um mich nicht knechten zu lassen. Und meine These ist, wer zu Fuß geht, lässt sich nicht knechten.
Ach, schön.
Das ist einfach, also das ist meine Devise, nicht These. Und wie oft hat man das erlebt? Weißt du, du steigst in eine Bahn und diese Bahn bleibt dann aus irgendwelchen Gründen stehen.
Ja.
Und dann steht die da eine Viertelstunde, du wärst schon längst am Ziel.
Mhm.
Darfst aber nicht aussteigen, weil halt irgendwas ist, dann bist du Gefangener der Bahn. Und das will ich vermeiden. Das kann ich auch verhindern, wenn ich zu Fuß gehe. Und außerdem, du hast ständig die Gelegenheit, innezuhalten. Kommt eine coole Katze um die Ecke, du kannst sie streicheln, kannst mit ihr reden. Da steht eine Tür offen, oh, interessantes Geschäft, du kannst reinlatschen, genau. Dir alles anschauen. Du bist halt jederzeit bereit zur Interaktion mit der Umgebung, mit Menschen, die du vielleicht triffst. Und das ist so cool. Das würde ich mir niemals nehmen lassen.
Und du kannst vor allen Dingen, das finde ich sehr wichtig, es ist die einzige Fortbewegungsart, bei der du ausweichen kannst. Also gerade als Misanthrop ist sowas, wo du Bahnfahren sagst, Bahnfahren ist eine Qual für mich, weil ich bin...
Ja.
All dem, was da ist, den Menschen, der Technik, den Geräuschen, den Gerüchen, all dem bin ich ausgesetzt und zwar zwangsweise. Ich kann mich dem nicht entziehen. So, gehe ich zu Fuß und kommt mir etwas entgegen oder sehe ich was, was mich nicht interessiert, biege ich ab.
Ja.
Also ich kann jederzeit reagieren. Also ich kann im Zu-Fuß-Gehen, kann ich meine Welt oder die Welt viel besser zu meiner Welt machen. Das kann ich mit keinem anderen Verkehrsmittel. Mit dem Fahrrad bin ich Zwängen ausgesetzt, mit dem Motorrad bin ich Zwängen ausgesetzt, mit dem Auto bin ich erst recht Zwängen ausgesetzt, in öffentlichen Verkehrsmitteln auch. Und das ist das Einzige, wo das nicht so ist, ist, wenn ich zu Fuß von A nach B gehe. Du ja, hast doch zu du Fuß, hast du auch, du kannst auch andere, du hast auch eine viel größere Auswahl an Wegen, die du zurücklegen kannst. Du kannst links lang oder rechts lang und kommst trotzdem an deinem Ziel an. Das ist mit vielen anderen Verkehrsmitteln.
Schleichwege nehmen.
Genau, diese Sachen. Und was du sagst, du kommst an Dingen vorbei, an denen du schon 100 Mal vorbeigekommen bist, die du aber noch nie wahrgenommen hast.
Ja, genau.
Wie du sagtest, oh, ein interessantes Geschäft. Oder, ah, was ist das für ein Plakat? Ich finde auch zu Fuß gehen wirklich, ja, die angenehmste Fortbewegungsart, wenn man denn die Zeit hat.
Wenn man denn die Zeit hat, das ist eben das Problem. Ja, und es gibt auch diese Künstlerin Marina Abramović.
Mhm.
Und ich habe von der so Karten und auf den Karten stehen Aufgaben, die man machen kann und die sozusagen dich dazu bringen sollen, über deine Grenzen zu gehen oder etwas zu erleben, was dein Bewusstsein übersteigt. Ja, das sind solche Übungen, die sie mit Kunststudenten macht. Und eine Übung besteht darin, wirklich 10 Kilometer zu gehen in eine Richtung.
Wow, ja.
Das ist geil. Du bestimmst einfach einen Startpunkt so und du gehst immer geradeaus. Oder wohin dich der Weg führt, aber du
biegst nicht absichtlich rechtwinklig ab.
Nein, du gehst einfach so lange, wie du kannst.
Mhm.
Und es gibt wohl einen Typen auf YouTube, der macht das auch, aber der macht das wirklich ganz radikal. Also der klettert dann auch über private Zäune und so, ja. Also der kennt da nichts.
Super. Ja, sowas muss man dann halt machen. Sowas muss man halt machen, um auf YouTube irgendwie wahrgenommen zu werden.
Ja, aber das ist perfekt für YouTube, weil der kriegt dann auch immer Stress, der hat eine Kamera auf dem Kopf, der redet dann auch mit den Leuten, die ihm begegnen, die ihn beschimpfen oder irgendwie Interesse haben an seinem Projekt. Ja, also gehen ist cool.
Ja, das ist tatsächlich, ja. Und man sollte das auch viel öfter machen. Es ist auch gesünder. Also das ist zum Beispiel, wenn du wenig gehst, ja, es ist ja jetzt immer, Sitzen ist das neue Rauchen, lesen wir ja überall. Also das ist ja sowieso. Also ne, das wenig gehen und so, das ist sowieso nicht gut. Aber es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Frauen das überhaupt kennen, ehrlich gesagt. Männer kennen das. Ab einem gewissen Alter muss man nachts immer mal wieder aufs Klo. Ne, der Papa muss nachts immer raus. So.
Mhm.
Stellt sich raus, einer der Gründe, warum das passiert, ist, weil wir zu wenig gehen. Weil sich nämlich Ödeme bilden, was ich ein tolles Wort finde, Ödeme. Musst du auch mal gucken, extrem viele homöopathische Mittel helfen angeblich gegen Ödeme.
Okay.
Es bilden sich Ödeme, das heißt, du hast halt deine Lymphflüssigkeit, also es sammelt sich Wasser in deinen Beinen über Tag. Wenn du viel gehst, pumpt deine Muskulatur, diese Flüssigkeit aus deinen Beinen einfach wieder raus und das wird dann ganz normal über die Blase ausgeschieden. Gehst du nicht viel, bleibt das Wasser da und zwar so lange, bis du dich hinlegst. So, und dann sickert die Flüssigkeit langsam eben wieder hoch aus deinen Beinen, kommt in deine Blase und will ausgeschieden werden. Und darum musst du ständig pinkeln, wenn du nachts aufwachst. Das sind auch noch so angenehme Nebeneffekte des Gehens, die ich festgestellt habe. Weil ich habe das, wenn ich einen Tag lang nur hier sitze und arbeite und nicht großartig rumlaufe, renne ich dreimal nachts aufs Klo. Laufe ich eine Stunde nur durch die Gegend, was weiß ich, 5000 Schritte oder sowas oder mehr, also meistens komme ich so auf 5000 Schritte am Tag, wenn ich einfach nur so unterwegs bin, oft aber dann auch auf 10.000, 12.000, 15.000 Schritte, dann habe ich das nicht, dann schlafe ich die Nacht über durch. Das hat also auch tatsächlich spürbare, unmittelbare gesundheitliche Vorteile. Genauso, ich habe, also mir fehlt ein Lendenwirbel-Dingsi, wie heißt das, ein Knorpel in der Lendenwirbelsäule. Ja. Ich habe halt Rückenschmerzen, ich habe Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Je mehr ich gehe, desto weniger Probleme habe ich mit der Lendenwirbelsäule.
Ja, siehst du.
Und da merkt man es so unmittelbar auch. Das finde ich halt so schön daran. Ne?
Ja, genau. Und das, ich mache das mit dem Gehen seit meiner Hüft-OP. Ich hatte ja vor ein paar Jahren eine Hüft-OP, weil ich Hüftarthrose habe.
Mhm.
Wegen so einem komischen Gelenkding, das ich seit meiner Kindheit habe. Und das ist so, ich muss dann seitdem halt mehr Sport machen, im Sinne von mich mehr bewegen, aber ich darf jetzt nicht joggen, weil Joggen, das wäre halt fürs Gelenk eine zu große Belastung. Und in diesem Zuge habe ich eben das Gehen gelernt und also die Gewohnheit, ich habe mir diese Gewohnheit angeeignet, dass ich jeden Tag mindestens 5000 Schritte gehe und optimalerweise 10.000. Und du glaubst nicht, wie gut es mir damit geht. Also ich hatte wirklich jahrelang hatte ich Schmerzen. Und auch nach der OP hatte ich immer noch dieselben Schmerzen, die ich halt hatte. Und wenn ich diese Schritte mache, dann habe ich einfach keine Schmerzen mehr. So ist es. Das ist ein Garant für keine Schmerzen haben.
Ja. Jetzt ist natürlich, du wohnst in einer nicht so großen Großstadt, da ist es dann auch noch mal einfacher. Also, weil ich habe hier einfach Distanzen, die zu Fuß zu überwinden, das würde jeden Zeitrahmen sprengen. Also ich, ne,
ja,
mal eben 8,5 Kilometer zu Fuß gehen, um die Frau zu besuchen oder sowas, das funktioniert dann halt leider nicht mehr.
Ja. Nee, also bei mir ist es auch so, dass ich dann bewusst auch einen Spaziergang mache.
Ja,
ja, ich sage so, ich gehe jetzt eine Runde und dann bin ich halt eine Stunde unterwegs.
Ja, das ist auch das Angenehmste.
Ja.
Thomas wüsste gerne, was würden eure Eltern zu all dem sagen?
Zu was jetzt genau?
All dem.
Zu dem, was wir hier machen zum Beispiel?
Ich weiß es nicht. Was würden eure Eltern zu all dem sagen? Ich weiß nicht, was ihr mit all dem meint.
Tja, wenn er sich keine Mühe gibt, die Frage Eltern, zu formulieren, dann
was würden meine, wir uns keine... Ach so, meinst du, wir sollten... Ja, gib dir genau. Werd gefälligst präziser, du Hund. Meinst du?
Ja, genau.
Okay. Weißt du was, ich schmeiß sie an. Nee, ich lass sie drin, ne? Ich lass sie drin.
Lass sie drin, kannst du sie gerne beantworten.
Nächste Frage kommt von Holger. Es ist Silvesterabend 2024. Nur noch 20 Tage, bis Donald Trump ein zweites Mal vereidigt werden soll. Die letzten Jahre waren von hoher Inflation geprägt, die aber Mitte 2024 wieder normalisierte. Es wird erwartet, dass Trump mit der Einfuhr von Sonderzöllen die Inflation in den USA wieder nach oben treibt. Welche Auswirkungen hat seine Präsidentschaft auf die Welt? Ist er überhaupt Präsident geworden und ist er es noch immer? Donald Trump ist immer noch Präsident. Ich fange mal hinten an. Also Donald Trump ist tatsächlich Präsident geworden, er ist immer noch Präsident. Die Auswirkungen seiner Präsidentschaft auf die Welt sind gravierend, denn Donald Trump überzieht die Welt mit sowas Ähnlichem wie Krieg. Völkerrechtswidrig oder menschenrechtswidrig oder was auch immer man, wie es heißt, lässt er einfach mal kleine Boote bombardieren, von denen irgendwer behauptet, dass das Drogenschmuggelboote wären. Das passiert in der Karibik, das kriegen wir schon gar nicht mehr mit. Die ersten davon waren da noch in der Tagesschau. Mittlerweile schießen die da einfach alles zusammen, wo sie Bock drauf haben und sagen hinterher, das waren Drogenschmuggler und damit basta. Er hat in Venezuela einen Staatsstreich durchführen lassen mit eigenen Truppen. Und hat zusammen mit Israel ohne eigene Not, muss man dazu sagen, also völkerrechtswidrig, den Iran überfallen. Was der Iran zum Anlass genommen hat, die Straße von Hormuz zuzumachen. Das ist eine Meerenge, durch die, ich glaube, es sind 20% der Erdgasversorgung dieses Planeten laufen. Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wesentliche Teile der Düngemittelvorproduktion, was jetzt gerade Asien vor allen Dingen als erstes zu spüren bekommt, denn die haben nicht genug Dünger, um Lebensmittel anzubauen. Das heißt, Donald Trumps Präsidentschaft ist zumindest, würde ich denken, eine der größten Gefahren für den Weltfrieden geworden und das innerhalb kürzester Zeit. Und das ist schon wirklich faszinierend. Der hat die Ukraine mehr oder weniger den Russen zum Fraß vorgeworfen, hat allerdings wahrscheinlich genauso wenig wie Putin damit gerechnet, dass die Ukrainer ein bisschen resilienter sind, als viele andere Völker zu sein scheinen. Was haben wir noch? Die Inflation in den USA weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, sie ist ein bisschen gestiegen. Was aber halt wirklich gerade durch die Decke geht in den USA, das sind Lebensmittelpreise, das sind Energiepreise. Also die zahlen so viel für Sprit an der Tankstelle wie noch nie zuvor. Das ist immerhin ein Zeichen dafür, dass die Preissteigerung tatsächlich auch zugenommen hat. Also Donald Trump hat nichts verbessert auf der Welt, weder auf der Welt noch in den USA, außer für sich und seine Kumpels, weil die sich nämlich dumm und dämlich verdienen durch sogenannte Pump-and-Dump-Schemes. Das heißt, du bläst im Grunde eine Aktie, die du vorher gekauft hast, künstlich auf im Wert, um sie dann zu verkaufen. Und sowas Ähnliches macht die Regierung Trump mit nationaler und internationaler Politik. Sie kaufen nämlich Aktien eine Woche, bevor sie verkünden, dass der Staat sich mit so und so vielen Milliarden an einem Unternehmen beteiligen würde oder sowas. Solche Dinge passieren hier gerade. Und alle finden das anscheinend völlig normal. Ja. Nächste Frage kommt von Frank. Ich habe übrigens sehr, sehr verkürzt. Da kann man, glaube ich, eine ganze Sendung drüber monologisieren, was da alles passiert. Frank schreibt, vor einiger Zeit ist meine Schwester verstorben. Nun habe ich noch in meinen Smartphone-Kontakten ihre Kontaktdaten. Soll ich die Daten löschen oder doch belassen? Was machst du mit den Kontaktdaten von Freunden oder Verwandten, die nicht mehr da sind?
Das ist eine interessante Frage. Es ist deswegen eine interessante Frage, weil rational betrachtet brauchst du diesen Kontakt ja nicht mehr.
Ja, außer du willst Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen, aber dafür hat man halt andere Mittel.
Ne? Ja, da gehst du halt zu einem Medium
Huja-Brett.
Oder was. Oder, ja, genau. Andererseits ist dieser Akt des Löschens von einem, der tot ist, hat irgendwie was Grausames. Also die Frage ist, würdest du auch jemanden, also löschst du auch Leute, die für dein Leben nicht mehr relevant sind? Ich kannte mal einen, das war noch zu der Zeit von so komischen Handys, von so kleinen, weißt du, mit so einer Antenne. Und der hatte mal genüsslich seine Kontaktliste durchgeschaut und die Leute rausgelöscht. Hat das auch vor mir gemacht. So, jetzt kommt der Manfred, nee, den brauche ich nicht mehr löschen. Das fand ich damals total verstörend, ja. Ich weiß nicht. Weißt du, also ich bin ja fein raus, weil ich lösche Kontakte generell nicht. Mhm. Das ist nicht, warum soll ich das tun? Also ich brauche diese Übersicht gar nicht. Ich bin nicht so jemand, der da sitzt und sich denkt, ah, wen rufe ich denn heute an?
Nee.
Sondern entweder ich brauche einen Kontakt oder nicht und dann suche ich den und aha, da ist ja die Telefonnummer.
Ja.
Aber ich würde niemanden löschen.
Ich lösche schon Kontakte. Also ich sitze jetzt auch nicht und gehe meine Kontaktliste durch und da, nee, brauche ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Sondern wenn ich irgendwie einen Kontakt von irgendwem will, dann suche ich da halt nach und wenn ich dann während dieser Suche über jemanden stolpere, das ist eine Person, zu der ich seit, weiß ich nicht, 15 Jahren keinen Kontakt hatte, die ich auch nur im beruflichen Kontext vielleicht irgendwie mit kontaktiert hatte oder so, irgendwie, dass ich dann denke, ja, mein Gott, ich arbeite nicht mehr für den Hessischen Rundfunk. Ich brauche jetzt wirklich nicht mehr die Telefonnummer der Honorarabteilung des Hessischen Rundfunks oder sowas. Solche Sachen schmeiße ich raus. Also, wo ich einfach sicher bin, dass ich da in Zukunft überhaupt, also, dass es überhaupt keinen Anlass gäbe, da irgendeinen Kontakt aufzunehmen. Das mache ich. Verstorbene schmeiß ich raus. Die sind weg. Mhm. Also die Erinnerung an Verstorbene, wenn ich mich überhaupt an die erinnern möchte, die habe ich ganz woanders als in der Kontaktlinse. In der Kontaktlinse. Da habe ich Kontaktlinsen für, da sind die drauf projiziert. Die habe ich halt ganz woanders als in der Kontaktliste meines Telefons. Es gibt also die Erinnerung an schöne Momente, die habe ich auch nicht in Fotos. Also die habe ich, wie man so schön sagt, im Herzen. Mhm. Nee, ich lösche die dann. Wer gestorben ist, fliegt raus. Also auch nicht sofort, oh, jetzt ist er tot, lösch. Sondern irgendwann, wenn ich dann so denke, ach Mensch, ja, der lebt ja auch nicht mehr, kannst du auch
raus
tun.
Ja.
Andrea fragt, gibt es einen Sinn des Lebens? Beziehungsweise hat das Leben einen Sinn? Hat es gar einen, der über das Biologische hinausgeht?
Diese Frage kommt, glaube ich, auch immer wieder,
ja, und
oder?
Die einzig gültige Antwort lautet nein.
Ja, aber ich finde, es gibt so Fragen, die sollten auf Wiedervorlage immer wieder gefragt werden. Mhm. Und hat das Leben einen Sinn? Da denke ich mir, angesichts von KI sollten wir diese Frage tatsächlich nochmal stellen.
Okay, dann kannst du sie aber nicht so formulieren. Wie würdest du sie formulieren?
Ich würde sie formulieren, zu welchem Ende?
Telos, nein, jetzt! Ja.
Nee, eben nicht Telos. Sondern ich denke jetzt daran, wir sind ja, also erstmal eine ganz grundlegende Feststellung. Den Sinn gibt es nicht. Mhm. Ich glaube, dem kann man zustimmen, denn wo sollte dieser Sinn zu finden sein? Finden wir den in der Heiligen Schrift? Ist der da aufgeführt? Oder ergibt es sich aus dem vernünftigen Nachdenken? All das trifft nicht zu.
Ja, Sinn ist etwas, was wir konstruieren. Ein Philosophielehrer, der hat mal gesagt, ein Theologiekollege von ihm hätte mal gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, halbwegs würdelos durchzukommen. Halbwegs würdevoll durchzukommen. Obwohl würdelos vielleicht auch nochmal ganz lustig wäre.
Ja, das ist schön, aber das hat er sich sicher ausgedacht, also für sich selber, oder?
Ja,
das
klar,
ist halt eine von vielen Perspektiven. Sinn ist etwas sehr Subjektives, aber man kann trotzdem sagen, dass wir auch als Menschheit kollektiv Sinn erschaffen und Bedeutung erschaffen.
Bedeutung ist es eher, ne?
Bedeutung. Aber Bedeutung und Sinn, das wird ja oft gleichgesetzt. Also die Dinge haben für uns einen Wert, eine Bedeutung, einen Sinn. Und es reicht ja nicht, dass ich selber denke, ah ja, das ist wertvoll, sondern meistens braucht es auch eine Bestätigung durch einen anderen. Die Bedeutung ergibt sich aus dem Geteilten, aus der Interaktion, aus der Verständigung über die Bedeutung, die diese Sachen für uns haben. So, und nun ist es so, dass gerade Kreativität immer schon, würde ich sagen, großer Sinn zugeschrieben wurde oder Bedeutung zugeschrieben wurde, kulturelle Bedeutung.
Ist nicht Kreativität überhaupt erst das, was Sinn erzeugt?
Ja, sicher. Klar. Sinnerzeugung ist auch ein kreativer Prozess. Aber ich meine jetzt tatsächlich Kreativität, die jetzt gerade die Large Language Models übernehmen. Das heißt, Design, Gestaltung, Kunst im weitesten Sinne, Schreiben, Denken, ausformulieren, solche Dinge eben. Oder nimm einfach das Buch, der Roman oder so. Jedes Buch, jeder Text bekommt dadurch seine Bedeutung, dass eine echte Person ihre Erfahrungen in diesen Text verwandelt hat. Kannst du mir folgen?
Ja, beziehungsweise dadurch, dass das Publikum jeweils, also die rezipierende Person aus diesem Text im Abgleich mit ihren eigenen Erfahrungen irgendeinen neuen, Achtung, Sinn
genau. Ja, richtig,
entdeckt.
Genau.
Ja.
Du liest einen Roman, denkst dir, oh mein Gott, das war ja bei mir genauso.
Ja,
und dann
ja.
entsteht halt diese Bedeutung oder du erkennst etwas wieder, was du schon sowieso beobachtet hattest. Wenn dieser Text nun aber von KI generiert wird, kann dann diese Bedeutung immer noch entstehen, weil die KI selber, die hat ja diese Erfahrung nicht. Die rekombiniert sprachlich ausgedrückte Erfahrung aus 1000 Erfahrungen und setzte das hin. Hat, also jetzt mal angenommen, die KI könnte einen Text verfassen, der so unterhaltsam und so spannend ist wie der letzte Fitzek. Ja.
Ja.
So, würde es uns jucken, wenn wir wüssten, dass nicht er das geschrieben hat, sondern eine KI?
Vermutlich nicht.
Ja, vermutlich nicht, weil die meisten würden es ja gar nicht merken.
Das und du liest Fitzek ja auch nicht, um schlauer zu werden.
Nee, oder um dich wiederzuerkennen
genau.
oder so. Das ist ja reine Unterhaltung.
Aber
genau.
Fitzek, also die Maschine wäre ja auch durchaus in der Lage, ich weiß nicht, ob sie es heute schon ist, aber sie wird früher oder später in der Lage sein, ganz andere Literatur zu verfassen, die du halt vielleicht
und,
wirklich auch liest, um klüger zu werden, um daran zu wachsen, sagen wir mal.
Das denke ich.
Die Frage
ich auch.
Ist dann aber, kannst du an einer solchen Literatur überhaupt noch wachsen, die ja nur noch die Rekombination alter Erkenntnis ist, sozusagen?
Ja. Ja, ja, genau.
Andererseits machen normale Autorinnen und Autoren nicht letztlich dasselbe?
Irgendwie schon, gell? Natürlich. Also
der einzige Unterschied zwischen einer Autorin und einer Maschine ist doch nur, dass die Auswahl der Rekombination alter Gedanken situativ und individuell ist bei der Autorin, bei der Maschine nicht. Die Maschine macht einfach das, was sie glaubt oder was den Anschein erweckt, was am besten zusammenpasst.
Ja.
Und was am besten zusammenpasst, ist das, wo das Publikum sich am besten angesprochen fühlt, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, genau, das leicht Verdauliche. Das, was allgemein anschlussfähig ist.
Das heißt, es wäre eine Verkümmerung in der Sinnstiftung durch die Maschine.
Ja, aber auf jeden Fall eine Verkümmerung der Sinnstiftung durch die Maschine. Aber was ich noch viel krasser finde, weil das haben wir jetzt aus der Konsumentensicht betrachtet und da weiß ich einfach nicht, wie es sich entwickelt, habe auch gar kein Gefühl dafür, aber ich kann dir sagen, aus der Produzentensicht, dass da tatsächlich gerade ein unglaublicher Sinnverlust stattfindet und auch also dadurch, dass es den Wertverlust gibt. Also Sinn, hast du vielleicht hast du es irgendwo mitbekommen, da ist so ein asienstämmiger Comedian aus den USA, der hat in Harvard eine Rede gehalten.
Fuck AI,
genau. Und der sagt halt, KI wird mittelmäßige Menschen noch dümmer machen.
Exakt.
Und er kann gar nicht glauben, wie Menschen darüber braggen, was die KI alles kann. Und die sagen hier, schau mal, wie das alles meine E-Mail zusammenfassen, editieren kann. Und dann sagt er so, ey, wenn du das nicht kannst, how useless are you?
Ja. Ja?
Wenn du das nicht selber kannst.
Das ist ja, was ich auch immer sage. KI, man sollte mit KI nur die Dinge machen, die man eigentlich auch selber kann.
Ja.
Nur ja, halt
genau,
schneller.
Aber jetzt kommen, kennst du diesen I made this trope?
Nee.
Dass Menschen irgendwas kopieren von dem anderen und dann das als ihre eigene Idee ausgeben. Das ist etwas, was Menschen tun. Nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern es ist einfach in ihnen. Sie lassen sich inspirieren, und zwar sehr direkt inspirieren, und sagen dann, I made this.
Ist das nicht Plagiat?
Das ist Plagiat. Aber Plagiat ist ja auch unbewusst. Und KI macht dieses I made this. Die Leute im Studium, ich sehe, sie machen ihre Präsentationen komplett mit KI. Lassen sich PowerPoint-Folien von ihr machen, lassen sich das ganze Referat strukturieren und so Karikaturen sogar erstellen zur besseren Verbildlichung und sind dann unglaublich stolz, dass sie es gemacht haben. Dass sie es gemacht haben, obwohl nicht sie es gemacht haben.
Sondern sie haben nur hinreichend gut eine Maschine aufgefordert, es zu machen.
Genau,
das heißt,
genau.
Die hinreichend gute Aufforderung ersetzt im Grunde die eigene Leistung dann.
Mhm.
Also die eigene Kreativleistung.
So ist es, so ist es. Und mein Problem besteht jetzt darin, dass ich sehe, okay, diese Leute machen jetzt Dinge, die sie vorher nicht konnten. Gleichzeitig sind es Dinge, die ich immer konnte und auf die ich auch sehr stolz war und die ich mir auch hart erarbeitet habe. Und was sind die noch wert? Was ist meine Arbeit noch wert, wenn die KI es genauso macht wie ich, beziehungsweise gut genug macht, dass es allen gefällt. Was ist dann mein Beitrag?
Naja, im ersten Schritt ist das sicherlich eine erschütternde Erkenntnis oder eine erschütternde Frage, aber im nächsten Schritt ist es ja so, dass diese Leute, die zwar gut genug waren, die KI gut genug sein zu lassen, die können es aber nicht selbst.
Ja, genau.
Das heißt, es wird irgendwann in der Zukunft wird es vermutlich einen Punkt geben, an dem du wieder wertvoller bist als diese Leute. Du darfst nur nicht dahin gehen, wo diese Leute weiterhin KI-basiert konkurrieren können.
Aber wo soll ich denn noch hingehen, wenn die Uni der einzige Ort ist, wo ich bislang dachte, dass es einen Ort für mich gibt, weil da genau das gefragt ist, was ich kann? Wenn in der Uni nur noch solche Gestalten rumlaufen, die alles mit KI machen.
Ja, aber die werden ja scheitern. Die werden scheitern. Die werden nicht morgen scheitern, aber übermorgen werden die scheitern an irgendwas.
Müssen scheitern.
Und dann stehst du ja immer noch da, weil du kannst das ja immer noch.
Ja.
Das Problem ist, glaube ich, diesen Ort zu finden, an dem diese Leute scheitern müssen.
Ja. Also das wird auf jeden Fall noch spannend. Aber was mich dann auch entsetzt, ist, dass viele Leute sich gar nicht die Frage stellen, warum machen wir das, was wir machen? Also was ist der Sinn? Was ist der Sinn von Bildung? Ist es, also warum sollte ich Oswald Spengler im Original lesen und mir den Text nicht einfach von einer KI übersetzen lassen in einfache Sprache, erklären lassen. Warum machen wir das, was wir machen? Und ich denke, wenn man Bildung versteht, einfach als Erwerb von Zertifikaten, einfach nur ein Sammeln von Stempeln, die dann für irgendwas stehen, ohne was dahinter ist, anstatt dass man Bildung versteht als einen mühsamen Prozess, der aber total sich lohnt, weil du dadurch deine Persönlichkeit entwickelst. Und
auch
weil
überhaupt
es dein Leben reicher macht. Ja.
Vor allen Dingen auch überhaupt dadurch erst ein Verständnis von Welt entwickeln kannst. In dem Moment, wo ich die Maschine einfach nur alles so gut zusammenfassen lasse, dass ich im Idealfall es auch noch perfekt auswendig lernen und dann auskübeln kann in der Prüfung. Ich bleibe ja dumm letztendlich. Und das ist ja auch was, wie hieß er denn? Ja, ich weiß, dieser Comedian, das ist ja, was er, glaube ich, auch gesagt hat. Irgendwann hast du eine kleine Bildungselite, die Werkzeuge verinnerlicht hat, die man braucht, um die Welt zu verstehen. Und du hast halt im Grunde eine Heerscharen von, was ist denn das? Von einer Art Drohnen, die genau genug wissen oder können, um selbst, und da sind wir wieder, halbwegs würdevoll durchzukommen.
Ja.
Und da sind wir auch wieder bei dem, was du eingangs sagtest, dass wir so eine Gesellschaft geworden sind, in der jeder sich nur noch um sich kümmert.
Ja.
So, und dafür ist so ein maschinelles Pseudo-Lernen oder maschinelle Pseudo-Bildung ist dafür natürlich super. Weil du kommst mit so wenig Widerstand wie möglich, so schnell wie möglich an einen Punkt, wo du so viel wie möglich verdienst, sodass du morgen auch noch in Urlaub fahren kannst oder was auch immer deine Werte da sein mögen. Ja. Und das ist ja auch der Witz, wenn du dir die Gebildeten anschaust, die sind ja alle arm.
Ja, das stimmt.
Ne? Also
die Bildungselite ist arm.
Ich kenne mehr Bildungsprekariat als Funktionsprekariat.
Ja.
Das ist klar. Ja.
Und um noch etwas aufzufangen, weil wir hatten es ja vom Gehen, von der Langsamkeit des Gehens, davon, wie schön es ist, dass man zur Langsamkeit gezwungen wird. Ich glaube, was KI so furchtbar macht, ist, dass es wieder so eine Technik ist, die viel schneller ist als der Mensch in seiner biologischen Realität. Und wir verdauen, wir sind verdauende Wesen. Wir lernen langsam und wir lernen durch Erfahrung und durch Erlebnis und durch solche Sachen. Und das hat ja die KI alles nicht. Die befreit uns ja von dieser Mühe, von diesem Schwitzen müssen, um etwas zu verstehen, um etwas zu begreifen. Aber genau darin findet ja das Lernen statt und die Entwicklung und auch die Transformation. Also klar, du kannst natürlich mit der Gondel auf den Berg hochfahren und dann ein Selfie machen von der Aussicht unten, ja, aber du hast dabei nichts gelernt. Und wenn du auf den Berg wirklich steigst, dann hast du deine Muskeln trainiert, dann hast du einen Bären erlegt, ja, dann hast du ein Erlebnis. Ja, du hast einfach ein existenzielles Erlebnis gehabt. Ja. Und ich habe diese Erlebnisse immer, wenn ich alte Texte lese oder irgendwelche akademischen Texte und mir wirklich die Mühe mache, in aller Langsamkeit die zu erschließen. Mhm. Und dann danach weiß ich noch ewig lange, was da drin stand, weil ich mit denen interagiert habe. Ja, weil ich die nicht einfach so schnell runtergebrochen habe.
Aber das existenzielle Erlebnis, das ist für dich dann aber auch ein Wert. Und
ja,
ich glaube,
das ist
dass das für sehr, sehr viele Menschen überhaupt keinen Wert darstellt.
Exakt, du hast es auch.
Sondern
auf den Punkt
wir leben ja in einer Welt, in der Wert, Erfolg wird ja ausschließlich in Konsummöglichkeiten gemessen.
Ja.
So, und davon bist du ja weit weg. Du bist ja die schlechteste Konsumentin, die ich kenne. Das heißt, für dich, du hast ein ganz anderes Wertesystem als gefühlt 95 oder was weiß ich, Prozent der Menschen, denen es darum geht, wohin kann ich in Urlaub fahren? Wie groß ist meine Wohnung? Was für ein Auto fahre ich? Also habe ich das neue iPhone oder brauche ich einfach nur ein Smartphone, weil ich manchmal unterwegs E-Mails schicken will? Das ist ja. Wir leben ja in einer ganz anderen Welt als in einer Welt, die für dich sinnvoll wäre.
Ja, ganz genau so ist es. Und das ist genau mein Problem und mein Leiden, weswegen ich manchmal schweißgebadet aufwache oder auch weinend im Hörsaal sitze, so wenn keiner hinschaut. Weil ich mir denke, diese Werte, dieses Wertesystem, das wird nochmal krass verstärkt von der KI.
Ja.
Weil die Menschen jetzt noch mehr lernen, dass es auf Ergebnisse ankommt, auf
Monetarisierbarkeit, das ist ja
auf
wirklich
Zwecke.
Auf Zwecke. Genau. Und der Zweck ist letztendlich, möglichst gute Konsumchancen zu haben.
Genau.
Das ist der Zweck, der Telos unseres Seins dieser Tage hier im Westen, ja.
Ja. Boah, guck mal, jetzt haben wir hier den Untergang des Abendlandes total schön beleuchtet.
Wo Spengler recht hatte.
Ja.
Andrea fragt, wenn ihr zwischen den folgenden beiden Superkräften wählen könntet und müsstet, welche würdet ihr warum auswählen? Erstens ein Leben lang ohne Schlaf auskommen können, dafür aber auch niemals mehr tagträumen können. Die Gedanken von täglich jeweils einem zufällig durch das Schicksal ausgewählten Menschen, ausgewählt von denen, die ihr am Tag trefft, lesen zu können und müssen.
Oh. Weißt du, was mich irritiert?
Mhm. Warum sollten das Superkräfte sein?
Warum sollten das Superkräfte sein? Das sind doch Strafen.
Ja.
Das sind doch beides Strafen.
Ja.
Die hat sich vertan. Das ist, wenn der Teufel mich fragen würde, was von beiden ich wählen müsste.
Genau.
Aber
deine Seele verkaufen musst du so oder so. Das, Andrea, sind keine Superkräfte. Um es mit dem Flipper damals in der Kneipe am Freibad zu sagen, versuch's nochmal. Frage kommt von die. Nächste Frage kommt von Christoph. Ach guck, ist die Apokalypse schon passiert?
Ja, das ist ja die Dauerbrenner-Frage hier.
Da sind wir beim Papst. We feel the Pope. Wir sind mittendrin in der Apokalypse und die hört einfach nicht auf. Lest euch diese Enzyklika mal durch, Leute. Hast du das gemacht? Lies mal diese Enzyklika. Nee. Es ist unglaublich.
Ja?
Also ich bin ja nur wirklich, wie hat Greifenstein, der Redakteur der Eule-Magazin, ist so ein christliches Magazin, das ich regelmäßig lese. Was sagte der, dass wenn selbst Holgi mit seinem maximalen Religionsabstand die Enzyklika lobt, scheint Papst Leo ja irgendwas richtig gemacht zu haben oder so ähnlich. Also es ist wirklich ein absolut faszinierendes Stück. Mhm. Hat wirklich Spaß gemacht zu lesen. Und es ist das erste Mal, dass man das Gefühl hat, man versteht, was der Papst meint. Oh. Tatsächlich. Das ist irgendwie, man liest es so und irgendwo habe ich dann auch mal so eine Bemerkung gelesen, vielleicht merkt man in dieser Enzyklika auch, dass der Papst ein amerikanischer Autor ist, weil der schreibt, um es zu, das, ne, wird geschrieben, damit die Leute es verstehen können.
Ja, ja, ja.
Ja. Na, die Apokalypse ist da, haben wir ja eben schon geklärt. Also das muss ja jetzt nicht, brauchen wir ja nicht. Inzwischenzeitlich ist sie nicht abgesagt worden, sagen wir mal so. Robert schreibt, es ist der 7. Januar 2024, zwischen Ampel aus und Neuwahlen. Es ist 25, du hast die Mail 25 geschickt, du Otto. Er ist auch ein bisschen ein Otto geworden. Es ist der 7. Januar 2025, zwischen Ampel aus und Neuwahlen. Was hat die nächste Bundesregierung besser gemacht? Die Regierung Merz. Ich lass dich das sag du doch mal.
Nee.
Nee, du hast Politikabstand. Ich würde gerne mal wissen, wo du das Gefühl hast, dass diese Regierung was besser gemacht hat.
Nein.
Ich fürchte, sie hat nichts besser gemacht. Ich überlege, Nee. Also alles, was sie gemacht hat, was gut gemacht worden ist, ist von der Regierung davor schon angeschoben worden. Und alles, was sie selber versucht zu machen, hat bisher entweder nicht stattgefunden oder ist gerade auf dem Weg schief zu gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Regierung. Nee. Nichts. Sie hat nichts besser gemacht. Punkt. Die nächste Frage ist eine sehr lange. Ja, Felix, nicht so lange Fragen stellen. Wir schreiben das Jahr 2025. Putin gewinnt gerade seinen Ukraine-Feldzug. Nein. Und Trump tritt demnächst seine zweite Amtsperiode an. Er möchte die Kontrolle über den Panama-Kanal und Grönland. Genau, Panama und Grönland hatten wir auch noch. Und schließt militärische Aktionen dafür explizit nicht aus. Sein Eigentümer Elon Musk fängt derweil an, sich in die europäischen Wahlen einzumischen, pusht die AfD. Die Regierung wurde soeben von der FDP gesprengt. Die deutsche Wirtschaft liegt augenscheinlich in den letzten Atemzügen. Nein, tut sie nicht. Das steht einfach nur so in der Zeitung. Gleichzeitig klammere ich mich an meine beiden Töchter, 1 Monat und 3 Jahre alt, und habe Angst vor der Zukunft, die vor uns liegt. Daher meine Frage. Ist die Zukunft wirklich so düster, wie sie gerade scheint? Sendet ihr von eurem einsamen Piratensender ins Ödland hinaus? This is Ödland Radio. Sendet ihr von eurem einsamen Piratensender ins Ödland hinaus oder ist doch noch alles irgendwie gut ausgegangen? Viele Grüße aus der Vergangenheit, schreibt Felix. Wir senden sowieso schon immer ins Ödland hinaus. Das muss man auch mal sagen. Das Internet ist ein einziges Ödland, weil man den Adressaten nicht sieht. Ne? Also weißt du nicht mal, ob da jemand ist. Ist da jemand?
Ja, genau.
hättet Jodje Jange oder hättet nicht Jodje Jange?
Ist die Zukunft, ja, ich sag mal so, die Zukunft war schon immer scheiße.
Die Zukunft war schon immer düster, ja.
Ja, und war schon immer düster. Das ist einfach das, was alle Generationen vor uns auch immer gedacht haben, dass die eigene Zeit die schlimmste aller Zeiten ist, dass diese Spengler. Welt eine Welt ist, in die man keine Kinder in die Welt setzen möchte. Ja, also das war eigentlich schon immer so, und dieser Pessimismus hat bis jetzt immer dazu beigetragen, dass die Leute sich überlegt haben, wie es denn nicht zu dieser schlimmen Zukunft kommt, was man dafür tun muss. Also deswegen würde ich aus diesem individuellen Erleben, dass die Zukunft so düster scheint, das würde ich jetzt nicht für eine gute Zukunftsprognose halten?
Ich würde sowieso grundsätzlich die individuelle Überlegung, dass die Zukunft, das bezieht sich dann ja immer gleich auf ganze Gesellschaften, dass die in irgendeiner Form düster wären oder sowas, das ist ein Hirngespinst.
Ja, vor allem, wie einfach müsste die Welt sein, dass man sagen kann, oh, das ist jetzt, ist es aber düster, jetzt geht alles unter.
Du kannst halt super über deine eigene Zukunft nachdenken und kannst sagen, okay, ich fürchte, meine Zukunft sieht nicht so rosig aus, aus diesen und jenen Gründen, was dich dann aber auch wieder ins Handeln bringen kann, also ne, einfach dafür zu sorgen, dass die Zukunft vielleicht doch ein bisschen rosiger wird. Die ganz prinzipiell die Möglichkeit haben wir ja alle, also jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine eigene Zukunft irgendwie zu gestalten, auch wenn es sehr, sehr oft für sehr, sehr viele so aussieht, als hätte man nicht diese Möglichkeit. Ja, also wenn du in prekären Arbeitsverhältnissen lebst, wenn du, ne, also es gibt ja mannigfaltige Probleme, die du haben kannst, die im Grunde deine Zukunft ausweglos erscheinen lassen. Aber ich glaube wirklich, dass es selbst da nicht unbedingt der Fall sein muss. Über die Zukunft an sich nachzudenken, vor allen Dingen sie rosig oder düster auszumalen, halte ich für hochgradig unseriös, ehrlich gesagt. Also und das ist halt das, was der Journalismus sehr gut kann, die Zukunft stets düster malen. Also wir leben ja nun gerade in einer Zeit, in der der größte Teil unserer Politikerinnen und Politiker im Grunde den Untergang des Abendlandes beschwört. Das Ganze wird sekundiert von einer Presse, die auch nichts anderes mehr kann, als zu sagen, ja, das Soziale, ne, das Pflegesystem bricht zusammen, die Rente ist nicht mehr finanzierbar, dies, das, jenes, die Sozialausgaben sind zu hoch. Das ist so eine, da wird so eine Alternativlosigkeit suggeriert, die überhaupt nicht vorhanden ist. Ja, alles, was wir haben wir uns aus dem Arsch gezogen. Alles, was ist, haben wir uns ausgedacht. Alles. Ja?
Ja.
Außer unsere eigene Existenz. Das Einzige, was ich mir nicht ausgedacht habe und darum auch nicht ändern kann, ist, dass ich existiere. Und selbst das kann ich ändern, indem ich mir das Leben nehme sogar. Also so, nichts ist alternativlos und darum ist eine düstere Zukunft auch nicht notwendigerweise düster.
Ja, und vor allem, was bedeutet das denn, meine Kinder haben keine Zukunft? Es könnte bedeuten, für mich war mein Leben oder für meine Eltern ein ständiger Aufstieg in den Wohlstand, tralala. Ja, wer sagt denn, dass die Kinder dieselbe Story im Kopf haben? Die haben wahrscheinlich eine ganz andere Story im Kopf. Die wollen vielleicht nicht unbedingt aufsteigen, sondern die wollen eine gerechte Welt für alle.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, genau. Ja.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zu unserer obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
Ja, heute geht's uns ganz gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich groß erzählen soll. Mir geht's gut. Ich darf lernen. Lernen ist schön. Lernen lenkt mich ab von allem, was unschön ist im Leben. Und ich habe die Möglichkeit, das gerade zu tun. Und deswegen geht es mir gerade ganz gut.
Ja, mir geht es auch gut. Punkt. Ich bin umgezogen im März. Ich habe vor einer Woche, den letzten Karton ausgepackt.
Wow.
Und
da hat es aber lange gedauert.
Ja, wann hat denn jetzt dann 2,5 Monate? Naja, hat das lange gedauert? Du bist die Erste, die sagt, das dauert lange. Alle anderen haben gesagt, ach komm, echt? Schon fertig? So, ich habe irgendwie alles eingerichtet. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist, meine Bücher zu sortieren, weil die habe ich einfach nur ins Regal gestopft, damit die Kartons, wo die Bücher drin sind, hier raus können, weil ich mag diese Kartons nicht rumstehen haben. Nee, mir geht's auch gut. Ich kann überhaupt nicht klagen gerade.
Ja, super.
Na denn, gehen wir nach Hause. Alexandra Tober, ich danke dir.
Gehen wir nach Hause. Ciao zusammen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.